Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vor 40 Jahren, am 30. August 1983, stürzte sich in Berlin ein kurdischer Asylsuchender in den Tod. Aus dem offenen Fenster des Verwaltungsgerichts. Dort war über seine Anerkennung als politischer Flüchtling verhandelt worden. Er hieß Cemal Kemal Altun und sein Suizid rüttelte damals die Öffentlichkeit auf. In der Berliner Heiligkreuzkirche hatte zuvor ein Hungerstreik aus Solidarität mit Altun stattgefunden und vor dieser Kirche stand wenige Wochen später eine palästinensische Familie. Ihr drohte die Abschiebung in den Libanon. Der damalige Pfarrer Jürgen Quandt und der Gemeinderat beschlossen, sie hereinzulassen und damit sprachen sie das erste Kirchenasyl in Deutschland aus. Über 40 Jahre Kirchenasyl möchte ich jetzt mit dem Theologen Benedikt Kern sprechen, vom Institut für Theologie und Politik in Münster. Er arbeitet auch für das ökumenische Netzwerk Asyl in der Kirche in Nordrhein-Westfalen. Herr Kern, dass Kirchenasyl seit nunmehr 4 Jahrzehnten praktiziert wird, mit Zahlen, die in den vergangenen Jahren ja wieder gestiegen sind, was sagt das aus über die Umsetzung des Rechts auf Asyl in Deutschland?
Das zeigt, dass wir eine enorme Aushöhlung des Asylrechts haben, auf allen Ebenen, angefangen vom Asylkompromiss 1993 bis in die Asylrechtsverschärfungen seit 2015 und jetzt auch die aktuellen Diskussionen auf europäischer Ebene. All das zeigt, dass der Flüchtlingsschutz in Deutschland massiv unter Druck geraten ist. Dementsprechend melden sich sehr viele Menschen bei uns, die von Abschiebung bedroht sind und tatsächlich nur noch mit einem Kirchenasyl geschützt werden können. Und das ist die aktuelle Herausforderung des Kirchenasyls, weil wir einfach überhaupt nicht hinterherkommen, all diese Menschen zu schützen durch dieses Mittel des Kirchenasyls, obwohl es extrem notwendig wäre.
Wie hat sich denn der Umgang der großen Kirchen mit dem Kirchenasyl gewandelt in den vergangenen 40 Jahren? Da gab es ja am Anfang durchaus auch Konflikte und Widerstand von oben.
Die Kirchenleitungen mussten akzeptieren und lernen, dass das Kirchenasyl eine Praxis von unten ist, also eine Praxis des zivilen Ungehorsams aus Gemeinden, also eine Praxis, die aus dem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der Gemeinden entsprungen ist. Mit der Zeit haben die Kirchen wiederum sich zunehmend darauf eingelassen. Es gab Ende der 90er Jahre einige kirchliche Verlautbarungen, in denen das Kirchenasyl dann auch mehr oder weniger positiv verstanden wurde. Dann 2015 kann man sagen, gibt es eine Zäsur. Damals hat der Innenminister de Maizière das Kirchenasyl massiv unter Druck gesetzt. Er hat es mit der Scharia verglichen und hat die Kirchen aufgefordert, dass man sich auf ein gemeinsames Verfahren einigen soll. Aus unserer Sicht der Kirchenasylbewegung war dieses Verfahren, was eingeführt wurde, seitdem eigentlich nur der Versuch des Bundesamtes, das Kirchenasyl zu integrieren, einzuhegen, zu entschärfen, zu bürokratisieren. Und dass die Kirchen sich im Grunde genommen dabei ziemlich, unter uns gesagt, über den Tisch haben ziehen lassen, weil durch diese Bürokratisierung das Kirchenasyl extrem verkompliziert worden ist. Gleichzeitig hat das BAMF nicht seine Rechnung auflösen können, dass es dadurch weniger Kirchenasyl gäbe. Und das ist im Grunde genommen der Streit- und Auseinandersetzungspunkt, an dem wir heute stehen, angesichts der schwindenden Relevanz der Kirchen bundesweit und dem angenehmenden Gewicht, was sie in die Waagschale werfen können beim Kirchenasyl. Und darin allerdings deutlich zu machen, es geht uns hier um eine Praxis, die absolut notwendig ist und die wir mit Selbstbewusstsein vertreten und die aufzeigt, dass dieses Asylrecht, was wir in Deutschland haben, absolut inhuman ist.
Kritiker sagen ja auch, dass es in einem demokratischen Rechtsstaat kein Sonderrecht für die Kirchen geben dürfe im Zusammenhang mit dem Kirchenasyl. Was antworten Sie denen?
Naja, was heißt Sonderrecht? Wir haben eben ein staatliches Recht, was Menschenrechte verhindert, was Menschenrechte mit Füßen tritt. Also wenn Menschen abgeschoben werden nach Rumänien, Bulgarien, nach Kroatien, also an die EU-Außengrenzstaaten, wo sie unter massiv miserablen Bedingungen zu leben haben, dann ist das eine Aussetzung des Rechts. Und das Kirchenasyl versucht eben, Räume zu eröffnen, wo Menschen Schutz bekommen können, damit sie zu ihrem eigenen Recht kommen können. Nämlich die Möglichkeit auf ein halbwegs gutes Leben, insofern das in dieser Gesellschaft, in der wir aktuell leben, überhaupt möglich ist. Aber da greift das Kirchenasyl ein. Und insofern ist es wichtig, dass es diese Räume gibt. Das ist ein Raum im Grenzbereich, das ist schon klar. Aber es ist absolut notwendig, weil es ansonsten überhaupt keine Perspektive für diese Menschen gäbe, die da ganz akut unter Bedrohung stehen.
Wie hoch ist eigentlich die Erfolgsquote von Kirchenasyl? Und in diesem Zusammenhang auch die Frage, was sehen Sie als Erfolg, dass Menschen dauerhaft in Deutschland bleiben können?
Also als Erfolgsquote kann man erstmal benennen, dass es rund in 98% aller Fälle so ist, dass im Anschluss an ein Kirchenasyl eine Bleibeperspektive für die Betroffenen erwirkt werden kann. Ich finde, diese Zahl spricht für sich. Ob die Menschen dann dauerhaft in Deutschland bleiben können, das ist nochmal eine andere Frage. In den allermeisten Kirchenasylen geht es ja darum, sogenannte Dublin-Verfahren zu beenden. Also das heißt, Abschiebungen in Ersteinreiseländer innerhalb der EU zu verhindern. Das dann zur Folge hat, dass in Deutschland dann überhaupt erst das Asylverfahren durchgeführt wird. Dazu haben wir wenig Zahlen, weil wir dann mit den Menschen tatsächlich oft auch nicht mehr im Kontakt sind, wenn sie dann erstmal im Asylverfahren sind, was ja oft sehr langwierig ist. Aber wir können sagen, auf jeden Fall für diese Dublin-Abschiebungen, die wir durch Kirchenasyl stoppen, da ist der Erfolg sehr, sehr hoch.
Im Juli ist in Nordrhein-Westfalen ein Kirchenasyl gebrochen worden. Die Viersener Ausländerbehörde wollte ein irakisches Ehepaar nach Polen abschieben. Die Bürgermeisterin von Viersen hat das dann noch verhindert. Und das Paar soll nun wohl ein Asylverfahren in Deutschland bekommen. Glauben Sie, dass sich ein solcher Bruch des Kirchenasyls wiederholen könnte?
Also erstmal muss man sagen, das war natürlich eine absolute Überschreitung einer roten Linie, die dort in Viersen stattgefunden hat. Also Kirchenasylbrüche erst recht in einer so repressiven Form, wie wir es im Juli erleben mussten, sind äußerst unüblich. Gleichzeitig müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es immer wieder jetzt in Zukunft auch solche Versuche geben wird von Ausländerbehörden, die das Kirchenasyl eben nicht respektieren, sondern ganz bewusst sich darüber hinwegsetzen. Da, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass Gemeinden, auch die Kirchenleitungen, Zivilgesellschaft sich deutlich für das Kirchenasyl positionieren und klar machen, dass es darum geht, beim Kirchenasyl Menschenrechte zu schützen und dass eine Akzeptanz der Ausländerbehörden an der Stelle notwendig ist. Ansonsten müssen wir zivilgesellschaftlich eben Druck erzeugen. Und das ist, glaube ich, die bleibende Herausforderung, wenn das Kirchenasyl zunehmend unter Druck geraten sollte durch den Bedeutungsverlust der Kirchen, dass es umso selbstbewusster auftreten muss. Weil nur durch eine Offensive, glaube ich, können wir uns eine Perspektive in dieser Praxis überhaupt nur aufrechterhalten.
Wie ist denn heute der Rückhalt in den Gemeinden, ohne deren Unterstützung so ein Kirchenasyl ja gar nicht funktionieren kann? Ist der gleich geblieben über die Jahrzehnte oder hat der auch mal abgenommen? Schwankt das?
Naja, das hat ja natürlich immer auch was damit zu tun, wie gesamtgesellschaftlich auf das Thema Flucht und Migration geguckt wird und wie es diskutiert wird, dann auch an den Gemeinden. Seit 2015 können wir feststellen, dass es eine zunehmende Befriedung um dieses Thema gegeben hat. Also dass immer versucht wurde, das möglichst beiseite zu halten, dass es nicht groß in der Öffentlichkeit mehr debattiert werden konnte und dass das natürlich auf Gemeinden auch Auswirkungen hat. Dass im Moment der massiv migrationsfeindliche Diskurs, der an vielen Stellen vorherrschend ist, auch wiederum Auswirkungen auf Gemeinden hat, also auch auf die Gremien, das ist, denke ich, deutlich. Auf der anderen Seite können wir aber auch feststellen, es gibt Gemeinden, die sagen, jetzt erst recht. Angesichts der ganzen Verschärfungsspirale, angesichts dieser organisierten Entrechtung, die von europäischer Seite, aber auch seitens der Bundesregierung und der Landesregierungen in Deutschland durchgesetzt werden. Angesichts dessen ist es umso wichtiger, Kirchenasyl zu gewähren, weil es nochmal einen Gegenpol dazu setzt und sagt, nein, es geht uns wirklich darum, Menschen zu schützen.
Es hat ja in den vergangenen Jahren einige Gerichtsverfahren gegen Geistliche gegeben, die Kirchenasyl gewährt hatten. Gibt es da eine Tendenz, Verantwortliche von Kirchenasyl zu kriminalisieren?
Das hat es in 40 Jahren Kirchenasyl natürlich immer auch gegeben, dass die Verantwortlichen von Kirchenasyl, aber eben auch, das ist auch ganz wichtig, weil es oft hinten runterfällt, auch die Betroffenen, die im Kirchenasyl sind, kriminalisiert worden sind. Die letzten Verfahren, die wir in Bayern hatten, sind jetzt höchstrichterlich eigentlich erstmal alle entschieden, die nämlich dann mit einem Freispruch endeten oder mit einer Einstellung der Strafverfahren. Das heißt, im Moment gehen wir eigentlich nicht davon aus, dass es weitere Kriminalisierungen des Kirchenasyls gibt, was aber nicht heißt, dass es nicht in Zukunft auch wieder dazu kommen könnte.
Sie hatten es angesprochen, die Staaten der EU, die arbeiten derzeit an einer Reform des gemeinsamen Asylsystems. Erstmal soll es Asylverfahren schon an den EU-Außengrenzen geben. Kritiker warnen vor einer menschenverachtenden Abschottung. Müssten angesichts dieser Pläne die Kirchen nicht viel grundsätzlicher und auf einer politischen Ebene vorgehen?
Ja, das ist unsere große Kritik an den Kirchen, dass sie ja an vielen Stellen sich pro Migration, pro Geflüchteten aussprechen. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite fehlt ihnen aber der klare Bezugsnahme auf eine fundamentale Kritik dieser staatlichen Praxis. Man versucht immer irgendwie partnerschaftlich letztlich doch auf ja auch viele andere politische Themen mit dem Staat so auf Tuchfühlung zu gehen, aber es geht eigentlich selten um direkte Konfrontation. Aus unserer Sicht ist mit Blick auf Abschiebungen es absolut notwendig, dass diese Form, wie sie durchgeführt wird, hier in Nordrhein-Westfalen mit einer grünen Ministerin, die für Abschiebungen zuständig ist, dass es da eine wirklich ernsthafte Kritik gibt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Vielzahl der Kirchenasyle, die wir haben, dass die natürlich auch für sich schon ein politisches Zeichen sind und wirklich ernsthaft auch deutlich machen, es geht den Gemeinden, die Kirchenasyl organisieren, denen geht es wirklich darum, dass dieses Dublin-System, so wie es ist, nicht weiter fortgesetzt werden darf, sondern dass Menschen zu ihrem Recht kommen müssen.
Danke, Benedikt Kern, Theologe vom Institut für Theologie und Politik in Münster. Über Kirchenasyl als Schutzraum und auch als politisches Zeichen haben wir gesprochen. Bundesweit gab es in Deutschland im August 431 Kirchenasyle mit mindestens 655 Personen. Diese Zahlen hat die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche veröffentlicht.